der Podcast.
Folge 173, Unvergessen.
Hallihallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 173 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und auf der anderen Seite dieser Videoleitung, heute am 11.09., nicht am 9.11., ist uns zugeschaltet der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja. Mensch, siehst du, heute ist der 11. September. Mein Gott, Glückwunsch.
Heute kann man billiger fliegen.
Echt?
Ja. Wie am Freitag, dem 13. Und am 11. September sind immer die Flugpreise etwas günstiger als sonst.
Echt jetzt?
Ja. Ich bin ja auch schon gelegentlich an dem Tag geflogen.
Das ist jetzt ein blöder Schatz. Weil wir wissen ja alle statistisch gesehen, unser ehemaliger Regisseur hat mal gesagt, er würde immer nur in Fluggesellschaften fliegen, wo gerade ein Flugzeug abgestürzt ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass von der gleichen Fluglinie zweimal Flugzeug abstürzt, ist verdammt gering.
Ja, wenn er das überlebt, sollte er mal Mathematikunterricht nehmen, aber grundsätzlich ist Fliegen auch relativ sicher. Also pro gefahrenem Kilometer ist das sogar das sicherste Verkehrsmittel.
Genau. Oh, bewegt im Kilometer.
Ja.
Obwohl, fährt man so ein Flugzeug auch? Ich überlege gerade. Nein, also es gibt ja so ein U-Boot fährt ja zum Beispiel. Das schwimmt ja nicht, das fährt.
Ein also das Luftschiff ist, auch.
Genau.
Und ein Ballon, aber kein Flugzeug.
Okay. 11. September 2000, also jetzt 24, ist noch nicht genug Bohai, das zu feiern.
Mhm.
Ja. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, also da war gerade der zweite Schultag, Dienstag, da war ich in der Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen, in der 12. Klasse, also gerade fing die Oberstufe an und man hatte da irgendwie Nachmittagsschule auch gehabt und fuhr nach Hause mit dem Bus und manchmal hat der Busfahrer ja das Radio an, das hatte er nicht. Das heißt, ich wusste, bis ich da zu Hause ankam, weil man hat ja eben auch kein sonstiges Handy gehabt und so weiter.
Das Smartphones gab es ja damals auch noch nicht.
Gab es nicht mal. Das heißt, da war ich noch nicht mal außerhalb des Trends, als ich keins hatte. Komme ich daheim und dann empfängt mich meine Familie vor dem Fernseher und bringt mich auf den neuesten Stand. Und ab da lief der Fernseher. Ja, wie bei ganz war normal, sie ist zu Hause. Nein, also nicht aus dem Grund.
War da deine Schwester noch zu Hause?
Die war ja jünger als ich.
Ach ja, genau. Bei mir war es so, ich hatte noch Vorlesungen, also ich habe schon studiert logischerweise. Ich bin ja knappe 6 Jahre älter als du.
Mhm.
Und ich war halt doch relativ warm. Ich war Student im 6. Semester.
Na, du musst doch ganz einfach nur die heutige Semesterzahl nehmen und davon 48 Semester abziehen.
Ja, egal. Also wie 6., 7. Semester.
Ja.
Lag also logischerweise, es war ja, welche Uhrzeit war es?
Kurz vor 3.
Also bin also gerade aufgewacht, lag auf dem Bett und wie man sich so Studenten halt vorstellt, ich stank und kratzte mir irgendwelche Körperteile, machte völlig verschlafen meinen Fernseher an und sah wirklich, wie dieses Flugzeug da reinflog. Und ich dachte, wo ist denn das? Habe ich jetzt irgendeinen Film und so? Und da war klar, okay, das ist gerade in Amerika passiert. Und als das zweite Flugzeug reinflog, habe ich gedacht, wieso zeigen sie das jetzt nochmal? Und dann fiel mir aber auf, dass der andere Turm schon qualmte.
Mhm.
So, mein Bruder sagt immer, er saß
das bei... Das war ein Anschlussfehler sozusagen, würdest
genau.
du heute sagen.
Das wäre ein Anschlussfehler gewesen, ganz richtig. Und dann sagt, mein Bruder hat bloß erzählt, dass er zu dem Zeitpunkt bei einem Kumpel war und der sagte, mein Gott, der Dritte Weltkrieg hat angefangen. Was? Ja. So, jetzt mal aus heutiger Sicht betrachtet. Hat dieses Ereignis die Welt so sehr verändert, wie der Überfall Putins vor 3 Jahren auf die Ukraine?
Das ist eine interessante Frage. Ja, also, ich meine, den Islamismus gab es ja schon immer und auch diesen islamistischen Terror, vor allem gegen die Amerikaner. Es gab die Botschaftsanschläge 98 in Afrika und das waren ja auch schon konzertierte Aktionen, also in Nairobi und Dar es Salaam gleichzeitig. Und also diese Art der Anschläge, dass man also koordiniert mehrfach zuschlägt, das war relativ neu. Und man wusste ja auch ziemlich bald, wer es gewesen sein müsste. Und insofern war das jetzt nicht der Anfang dieser Terrorwelle. Aber natürlich war es war George Bush, der gerade im Amt war und noch nicht so richtig wusste, was er so mit seinem Amt anfangen sollte. Und da hatte er jetzt dann so sein Thema gefunden.
Genau. Naja, also ich persönlich, in Deutschland hatte das ja so gut wie gar keine Auswirkung, bis zu diesem blöden Afghanistan-Krieg, wo wir gesagt haben, wir machen nicht mit und dann kam halt der Irak-Krieg irgendwann und dann ja, bla bla bla. Aber ich glaube, so auf die Weltwirtschaft hatte das weniger Auswirkungen als diese totale, zumindest für uns hier in Deutschland, als diese totale Katastrophe, die da vor 3 Jahren passiert ist.
Also, ja, also jetzt wenn du auf die Weltwirtschaft ansprichst, also es gab natürlich einen Börsencrash damals, aber der war relativ schnell wieder ausgebügelt. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob das Jahr 2001 an sich ein Verlustjahr war für die Börse, weil das ist ja extrem selten. Nur ungefähr jedes 10. Jahr ist ja ein Verlustjahr. Mhm. Dass man am Ende des Jahres meistens, deswegen ist es ja auch so sicher, wenn zum Beispiel der Staat einen Rentenaktienfonds anlegt, weil es bei dem wirklich um viele Jahrzehnte geht und da ist es eigentlich vollkommen egal, ob da mal ein paar Punkte runtergegangen wird. Naja, also das und natürlich das ganze Thema Energie. Es gab ja nicht richtig, so wie in der Ölpreiskrise 1973, gab es ja nicht so ein, also die Welt war sich ja einig gegen Afghanistan beziehungsweise gegen die Terroristen.
So, da, Schröder
in
nicht.
Afghanistan gab es keinen,
Schröder nicht.
Doch.
Ja, natürlich. Ich weiß, nur weil er nicht mitgemacht hat. Nein, Schröder hat ja damals auch diesen Unsinn von dieser uneingeschränkten Solidarität und Peter Struck rief, wie sagte Pispas mal, Peter Struck rief völlig unterzuckert, jetzt sind wir alle Amerikaner.
Ja, also das war natürlich eine Zeit, wo man dann auch verbal so ein bisschen hochgerüstet hat. Und dann gab es ja diese Antiterrorgesetze, die aus heutiger Sicht erstens mal ein Witz sind und zweitens auch gar nicht so falsch, weil man hat ja damals auch zum ersten Mal so richtig versucht, das Internet oder überhaupt die Elektronik zu nutzen zur Verbrechensbekämpfung. Da würde heute jeder sagen, ja super, mach. Damals ging es ja noch eher so um Datenschutz. Oh, darf der Staat überhaupt wissen, dass ich existiere? Und das war natürlich auch alles ganz hysterisch mit Misstrauen gegenüber dem Staat begleitet. Heute würde man sagen, wenn der Staat irgendwas Schack kriegt ja eh nichts hin. Also wieso soll er dann ordentlich eine Verbrechensbekämpfung hinkriegen? Kann er ruhig machen sozusagen oder es soll effizienter werden und das war damals ja, waren ja so die Anfänge. Und klar, es ist natürlich eine interessante Zeit, wenn man zurückblickt, weil man anders gedacht hat. Auch ich war ja damals auch knallharter Pazifist und fand es auch absurd, da Afghanistan anzugreifen.
Was übrigens aus heutiger Sicht immer noch absurd ist, aber das nur am Rande.
Ja, nur wenn wir das Ergebnis kennen von 20 Jahren Präsenz, das Ergebnis ist gleich null. Also die Leute wurden halt 20 Jahre lang nicht umgebracht und danach wieder. Also was heißt nicht, es stimmt ja nie, denn Afghanistan war ja nie komplett, vielleicht nur ganz am Anfang, nie komplett unter der Kontrolle der NATO beziehungsweise der demokratischen Afghanen, die da gewählt wurden. Ja, man sagt ja immer, Hamid Karzai ist der Bürgermeister von Kabul.
War.
Ja, war, genau. War.
Ja, okay. Also, was ich krass finde, normalerweise 11. September war mindestens 10 Jahre lang immer ein großes Thema. Ich habe heute ja tatsächlich mal so ein paar Zeitungen gelesen. Ich habe es nirgendwo gelesen.
Nee.
Mir ist es gerade eben, als ich auf den Computer guckte, fiel mir auf, oh Gott, heute ist ja der 11.
September. Ja, immer so jährliche Gedenkfeiern, das gibt es ganz bestimmt immer noch.
Ja, aber nicht mehr medienwirksam.
Ja, und dann wurde ja irgendwann dieser neue Tower da gebaut und so weiter. Und das ist ja irgendwie alles abgeschlossen. Jetzt kann man natürlich fragen, war der Irakkrieg auch eine Folge vom 11. September? Das ist natürlich eine interessante Frage, weil der mit diesem Terrorismus, wie alle vorher wussten, außer George Bush und wie man hinterher auch beweisen konnte, nichts zu tun hatte.
Genau.
Der andere Kriegsgrund, die Massenvernichtungswaffen waren auch nicht da. Das heißt, es ist im Gefolge dieses Kriegs gegen den Terror gemacht worden und wahrscheinlich hätte Bush auch nicht, er braucht ja irgendeinen Grund schon noch auch zusätzlich zu diesen Massenvernichtungswaffen, um das zu rechtfertigen. Also wahrscheinlich hätte es die nicht gegeben. Und dann kann man sagen, okay, da war natürlich viel mehr internationale Konsequenz dabei, weil es die Region destabilisiert hat. Und eben dann eben zum Aufstieg des Islamischen Staats führte, also sozusagen zum Gegenteil dessen, was man eigentlich haben wollte. Der syrische Bürgerkrieg wäre sicher auch nicht so lang gedauert, wenn im Nachbarland schon alles irgendwie, wenn Bürgerkriegsstrukturen da nicht schon aufgebaut worden wären. Das kann man schon als große Konsequenz sehen. Aber andererseits wäre es vielleicht auch so gekommen. Ja.
Apropos konsequenzlos, was jetzt in Meldungen tatsächlich drin war, ist, dass Polen russische Drohnen abgeschossen hat. Auch das, ja, also es haben wohl russische Drohnen den polnischen Flugraum verletzt, also sprich NATO-Gebiet. Mhm. Und die Polen haben die Dinger einfach abgeschossen. Fragt man sich natürlich, war das Absicht?
Jetzt würde Sarah Wagenknecht sagen, das ist doch eine unnötige Eskalation seitens der NATO.
Natürlich. Man muss die Dinger ja nicht gleich abschießen. Genau. Man hätte sie ja auch die Ziele in Polen bombardieren lassen können. Natürlich. Ja. Ist völlig richtig. Nein, das Krasse ist, die haben, also ich, ja, keine Ahnung. Die einen sagen, Putin hat ausgetestet. Die anderen sagen, das ist wirklich Zufall. Also aus Versehen passiert. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das Krasse ist halt, dass das offensichtlich wichtiger zu sein scheint als der 24. Jahrestag des 11. September.
Naja, Jahrestage sind ja erstmal nur, wenn sie nicht wirklich rund sind, sind ja auch nicht, wie du schon sagst, also je länger es her ist, desto unrunder oder desto runder müssen die Jahrestage sein.
Genau.
Also das mit dieser.
Das ist ja wie bei einer Beziehung. Man feiert das Einmonatige, das Halbjährliche, das Jährliche. Also ist ja nicht so, dass man das 13-Monatige feiert.
Ja. Und dann feiert man den Minusjahrestag der Scheidung.
Genau, meine silberne Scheidung. Genau. Gut, okay. Was alles so passiert, wenn ein Premierminister abgesetzt wird, sieht man ja gerade in Frankreich, da rasten die Leute aus, es gibt Proteste auf den Straßen, die Leute sind stinkwütend, es wird hart demonstriert.
Das Absurde ist, das war ja ist vollkommen unabhängig von der Absetzung. Also wenn der jetzt noch im Amt wäre, hätten sie, die Demos waren ja eh geplant, weil die Franzosen einfach sagen, nö, wir sehen überhaupt nicht ein, warum wir jetzt hier anständig regiert werden wollen.
Also wir sehen auch überhaupt nicht ein, wenn kein Geld mehr da ist, warum wir auf einmal sparen sollen.
Genau. Und das...
Das haben die Deutschen ja damals als Hartz IV, also als die Agenda 2010 eingeführt wurde, auch gesagt, das sehen wir überhaupt nicht ein.
Ja, aber da gab es ja so gut wie, also wenn man die Zahlen vergleicht, die da auf der Straße waren, ich glaube, die größte Hartz-IV-Demo hatte damals 100.000 Teilnehmer. Also das ist ein Klacks.
Und ja.
Also da.
Und der Deutsche prügelt ja auch nicht.
In der Regel nicht, nee, also nicht bei dem Thema.
Genau. Ja, das wird man alles sehen. Also ich meine, wir haben jetzt einen neuen Premier in Frankreich. Ist der schon vom Parlament bestätigt? Oder hat Macron ihn erstmal nur ernannt?
Das ist ja nicht genau ernannt, kann er einfach so werden und er soll dann die Unterstützung des Parlaments suchen, was die letzten beiden nicht getan haben. Die sind einfach so ernannt worden. Ja, die haben ja keine Mehrheit, also wieso soll man die Unterstützung suchen?
Naja, einfach damit man durchregieren kann.
Ja, das wirklich, also...
Und das ist ja für Tilman Lucke ein wichtiges Thema, ich habe es mehrfach schon erwähnt, dein zweites Programm hieß ja so, ne? Jetzt wird durchregiert.
Ja. Ja, richtig, aber das, also Macron ist auch so ein bisschen, der ist auf Krawall gebürstet, also es ist ja so, die Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung sind die Linken, also die Sozialisten und die diese seltsame antisemitische Partei von La France Insoumise, also die haben zusammen die meisten Sitze. Danach kommen die Liberalen, also die, wo er drin ist und wo auch sein Bayrou mit seinen 4%-Pünktchen auch Mitglied ist. Und dann erst kommen die der Rassemblement National, weil das ist nicht gemessen an der Wählerzahl der letzten Parlamentswahl. weil es ja zwei Runden gab. In der ersten Runde war Rassemblement National die stärkste Partei und wurde dann im zweiten Wahlgang von Wahlbündnissen quasi davor bewahrt, stärkste Kraft im Parlament zu werden. So, und wen ernennt der zum Premierminister? Zunächst Michel Barnier, einen Konservativen, also die viertstärkste Kraft, wurde erstmal angeklopft.
Haben wir ja auch schon mehrfach drüber geredet.
Ja, und dann Bayrou war eben als liberal, als Zentrumspartei Teil der liberalen Fraktion, also von der zweitstärksten Fraktion. Und jetzt kommt wieder ein Liberaler aus Macrons Fraktion, statt dass man mal bei den Linken anklopft und da jemanden ernennt. Also er will auch die Mehrheit gar nicht, auf die Mehrheit gar nicht zugehen oder auf eine mögliche Mehrheit.
Wie lange
Mehrheit.
Hat er noch?
Macron amtiert noch bis zum Mai 27, also noch ungefähr anderthalb Jahre. Mhm. Er darf ja jetzt aber wieder das Parlament auflösen. Das ist ja immer nur ein Jahr lang nach einer Neuwahl nicht erlaubt, da die letzte Wahl, Sonderfolge 100 damals von uns beiden, über ein Jahr zurückliegt. Dafür durfte er wieder das Parlament auflösen. Nur wär ihm wahrscheinlich nicht so geholfen.
Naja, ich überlege gerade, ob das jetzt anders wäre. Also so Stimmungsbilder kippen ja auch, aber ich glaube, im Moment würde ich es an seiner Stelle lassen. Wobei, vielleicht gehen so viele Leute nicht zur Wahl, weil sie keine Zeit haben, weil sie demonstrieren müssen. Man weiß es nicht.
Ja, man wird ganz bestimmt auch nochmal schaffen können, diesen Trick bei der Wahl, beim zweiten Wahlgang anzuwenden gegen den Rassemblement. Aber wie gesagt, man braucht eine eigene Mehrheit. Es nützt ja nichts, wenn man nur die Mehrheit der Rechtsextremen verhindert.
Und das war die gute Überleitung für Sachsen-Anhalt. Ich habe ja letzte Woche von dieser schrecklichen Umfrage berichtet und lustig war. Erstmal, also egal wie es ausgeht, es sei denn, die AfD wird hier die absolute Mehrheit kriegen, was ja zumindest parlamentarisch möglich erscheint. Meine Frau war jetzt auf dem Straßenfest irgendwie und da war auch der liebe Stefan Richter von MDF1, also das war wohl so relevant, dass Stefan Richter da war und irgendwas filmte. Und Sven Schulze aus Quedlinburg, wo wir jetzt festgelegt haben, ist ein Wort. Sven Schulze aus Quedlinburg war auch da und meine Frau musste richtig antippen und sagen, sag mal, wer ist denn das eigentlich? Das heißt, die kannte den gar nicht. Mhm. Ich sag mal, toi, 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 Sven Schulze aus Quedlinburg, wenn du Ministerpräsident werden willst, dich aber keine Sau kennt. Du müsstest irgendwie noch ein bisschen präsenter werden in diesem Land. AfD hat jetzt mit dem Wahlkampf schon angefangen. Also nicht mehr offiziell mit Wahlplakaten, aber die pleistern und plastern überall schön so Volksfeste und sowas und Kinderfeste. Und es ist gruselig. Mhm. Übrigens hatte ich ja letzte Woche, habe ich das hier erzählt? Ja, dass der Bassist von Tokyo Hotel die Schwester des AfD-Bürgermeisterkandidaten von Wolmerstedt heiraten will. Mhm. Ja, habe ich erzählt, ja?
Ja.
Ja, genau. Weiß ja nicht bei dem vielen
Sachen. Und wie ist die Hochzeit ausgegangen?
Die Hochzeit weiß ich nicht.
Oder?
Die Hochzeit weiß ich nicht, aber die Wahl in Wolmerstedt geht tatsächlich nicht in einen zweiten Wahlgang. Weil der unabhängige Kandidat mit 50,35% den ersten Wahlgang gewonnen hat. AfD-Kandidat hatte 30%, der FDP-Kandidat, der antrat, 11%. Also zumindest in Wolmerstedt besteht Hoffnung. Wobei 30%, aber sind zumindest keine 39%, das muss man auch dazu sagen.
Ja, in Kommunen, je kleiner das Wahlgebiet ist, desto größer können ja die Ausschläge sein. Da kann's, ist es ja eben schon mal gelegentlich
weil passiert. Weil das Problem ist, auch in Sachsen-Anhalt tatsächlich, die AfD hat halt keine Persönlichkeiten. Die AfD hat in meinen Augen zwei große deutschlandweit bekannte Persönlichkeiten. Die eine ist Alice Weidel und die andere ist Björn Höcke. Mhm. Und Björn Höcke hält sich im Moment auffällig zurück.
Ja, also was heißt auffällig? Ja, immer wenn Parteitag ist, dann kommt er wieder, spukt er da auf dem Parteitag rum, geht durch die Reihen und
interagiert. Er spukt.
Er spukt.
Eben, er ist nicht präsent. Ja. Weil, wie gesagt, das habe ich glaube ich schon gesagt, die 34% AfD in Thüringen sind trotz Björn Höcke entstanden. Man will Höcke, Björn, nicht so laut, was willst du denn?
Ja, da gab es ja letzten Freitag eine Diskussion in Tübingen zwischen Boris Palmer und Markus Frohnmeier.
Stimmt, das habe ich gehört.
Das ist ja der AfD-Spitzenkandidat von Baden-Württemberg.
Und Palmer hat den wohl zerstört, wie das Internet sagen würde.
Ja, also Palmer selber sagt das gar nicht. Er sagt, also es ist zumindest ein Unentschieden. Also es dauerte erstmal sehr lange, eine Stunde ungefähr, bis die Diskussion überhaupt anfangen konnte, bis sozusagen die lautesten Störer dann auch aus dem Saal gebeten worden waren. Aber ja, also in der FAZ wurde das ganz gut beschrieben, dass also der Palmer hat ja dem Frohnmayr dann seine Zitate vorgelesen, beziehungsweise Zitate aus der AfD, also die noch radikaler sind als was Frohnmayr, der ist ja auch schon ein Rechtsaußen. Und
sag mal, jetzt muss mal so, für mich jetzt so, jeder AfD-Politiker, den ich irgendwie wahrnehme, vielleicht mal abgesehen von Alice Weidel, wird als Rechtsaußen in der Partei bezeichnet. Das heißt, alle AfD-Politiker sind Rechtsaußen. Das heißt, Alice Weidel ist im Prinzip die Einzige, die da noch die Gemäßigte macht oder was. Und alle anderen sind Rechtsaußen.
Die Weidel, die Weidel ist ja der Markus Söder der AfD. Also die kann Rechtsaußen, die kann auch, früher konnte sie auch Linksaußen, aber das ist schon lang vorbei. Wen es noch gibt, ist die Storch. Und
ja, aber die war doch früher Rechtsaußen.
Nee, die war nie Rechtsaußen. Die war immer nur christlich fundamentalistisch. Alle anderen Themen, gut, und Flüchtlinge an der Grenze erschießen, ja, das war dann, wo sie aus der,
so eben.
Aus, heißt, auf der Maus ausgerückt. Nein, aber wenn man die wirklich, die ist, ich glaube, das wird es von sich selber auch sagen, die ist zumindest nicht völkisch, kann man glauben.
Aber wenn wir so weiter diskutieren, gehört irgendwann Björn Höcke zum gemäßigten Flügel.
Ja, das natürlich. Und dass es die vorbestrafteste Fraktion im ganzen Bundestag ist, ist ja auch bekannt. Also sind einfach, oder wie Alexander Gauland sagen würde, wir haben nur integere Persönlichkeiten.
Wir sind ein obergieriger Haufen. Das finde ich, dieses Zitat finde ich viel, 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 viel schöner. Wir sind so ein obergieriger Haufen.
Ja, und genau, also genau, diese Diskussion mit dem Frohnmayr und dann Zitate vorgelesen und dann sagte dieser Reporter, schrieb dann, wie irgendwie eine AfDlerin oder eine Sympathisantin im Publikum rief, genau, und ihre Nachbarin stupste sie so an und brachte sie so ein bisschen ins Ruhige, weil genau das ist ja dieses alle absaufen lassen und irgendwie genau.
Wir haben ja den Gag drin, ich erzähle auf der Bühne, dass ich Wahlhelfer, besser Tobi verpetzt mich, dass ich Wahlhelfer, also Wahlvorstand bei der letzten Bundestagswahl war und so, und dann sage ich, wir haben halt ein Wahllokal in Egeln, da haben wir, und dann grätscht Tobi rein und sagt, die AfD hatte 44%. Ich sage, nein, keine 44%, 54%. Und da hat mir jetzt in Gardelegen vor 3 Wochen brüllt da tatsächlich eine Dame hinten links aus der Reihe, ja schön. Und ich glaube, die zieht jetzt um.
Ja, aber also was will man im Kabarett darauf antworten? Da ist die Stimmung, also die Show ist gelaufen. Oder?
Ja, du hast verschiedene Möglichkeiten.
Ja, man könnte jetzt öffentlich den IQ dieser Dame in Frage stellen.
Ja, also das könnte man alles machen. Ich neige dann in dem Fall immer eher zum Ignorieren, weil sonst könnte es ja auch eskalieren. Und dann ist es am wenigsten schön.
Ja, das stimmt schon. Aber man fragt sich halt trotzdem immer wieder, was sucht die jetzt ausgerechnet in eurem Programm? Die kann, weißt du, nächste Woche tritt wahrscheinlich Uwe Steimle auf und dann soll sie doch dahin gehen.
Naja, die verstehen das nicht, weil die glauben ja nicht, dass sie auf der falschen Seite sind, sondern die glauben so, wie die denken, denken ja alle. Mhm. Und da wir ja auch gegen CDU und auch gegen Grüne und gegen SPD und gegen FDP hetzen,
Ja, die könnten schon 60% des Programms könnten die zustimmen. Und, genau. Und solche glauben Leute denken ja in Zustimmung. Die denken ja, jede Pointe wird hinterher zur Abstimmung gestellt und dann muss die natürlich rufen, you know! Oder was auch immer. Dass man auch mal einfach, man muss nicht allem zustimmen, ja. Und es ist überhaupt, das Programm ist kein, also das Programm ist kein Programm im Sinne dessen, dass man das den Leuten vorlegt. So, welche Pointen haben denn hier eine Mehrheit und die anderen machen wir morgen einfach nicht mehr.
Ja. Genau. Vor allem, weil es ja morgen ein ganz anderes Publikum ist. Was ich jemals sagen wollte, diese Umfrage, die ja guckt in die Shownotes der letzten Woche rein, ich habe irgendwie das Gefühl, die hat nicht stattgefunden. Also niemand interessiert sich dafür. Das war so ein ganz kurzer Aufreger und jetzt ist das Thema auch
doch
wieder
erledigt. Doch, ich kenne einen, der sich dafür interessiert.
Ja, ich. Ja, aber wie gesagt, ich finde es schon, also das Sven Schulze aus Quedlinburg sollte sich schon mal Gedanken machen, dass er vielleicht nicht Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt wird, sondern Wisser Ulrich Siegmund aus...
Aber wie, was soll jetzt Sven Schulze aus Quedlinburg machen?
Präsenz zeigen.
Sag
ich. Ich zeige Präsenz am Sonnabend. Bloß mal so, kommt nach Staßfurt, in den Leninring, in Neustaßfurt, Neubaugebiet. Da werde ich an einer Diskussionsrunde zum Thema Demokratie teilnehmen. Ein weiterer Mitdiskutant wird Sebastian Krumbige von den Prinzen sein. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf.
Mhm. Schön.
Mhm. Während mein Bruder in Magdeburg sich Kultur und Klartext einer Demo hinterm Schauspielhaus. Wir haben gewürfelt, wer zu Krumbige darf.
Gut, ja, dann vielleicht stimmt ihr beide ein kleines A Cappella-Liedchen an.
Ich glaube nicht, aber ich glaube, Sebastian Krumbige hat so richtig Bock drauf. 14 Jahre Jüngeren. Ich hoffe, ich kann meine Starstruckness irgendwie ein bisschen unter Kontrolle halten. Mein Sohn will auf jeden Fall mit, weil der will ein Autogramm haben.
Ja. Ja, okay. Also die Prinzen, das kenne ich ja noch aus meiner frühen Jugend. Das waren tolle Typen.
Ja. Sind sie immer noch? Ich war ja, wie gesagt, vor 2 Jahren auf dem Konzert von denen.
Ach so, die treten noch auf?
Ja, ja, absolut. Und zwar topmäßig. Also, ich hatte zwar das Gefühl, also in Magdeburg in der damals noch GTEC Arena, früher Bördelandhalle, jetzt Afnet Arena. Woran erinnert dich die Afnet Arena?
An den sehr, sehr schalen Gag, den du letzte Woche gemacht hast.
Genau. Machte Aff. So, und ich muss sagen, dafür, dass die alle über 60 sind inzwischen, nein, nicht alle, aber Künzel ist schon über 60 und die anderen sind fast dran an die 60, werden nächstes Jahr 60. Tolle Show. Krumbige ist sehr dick. Also wirklich sehr dick. Aber ich hatte das Gefühl, das war das zweite Konzert in Chemnitz, war das erste und das war das zweite Konzert dieser Tour. Ha, die müssen wohl an der Nacht davor ziemlich gebechert haben. Also ich hatte das Gefühl, die sind alle ziemlich verkatert auf die Bühne gekommen, bis ich dann von jemandem hörte, der in Hannover war, 3 Wochen später, wo die genauso wirken. Aber die haben die 2-Stunden-Konzert bravourös heruntergerockt. Herr Krumbige kommt nicht mehr ganz so hoch wie früher, aber auch das habe ich schon mehrfach erwähnt. Egal. So, jetzt, meine Damen und Herren, die Enterprise braucht einen neuen Captain. Chris Kirk ist erschossen worden. Also, Kirk, ja. Captain Kirk, nein. Chris Kirk ist so ein Influencer, war so ein Influencer, der die Jugend auf die MAGA-Bewegung einschwur. Also der war in der ersten Amtszeit von Trump, habe ich jetzt gelesen, mehrere hundert Mal im Weißen Haus und ging jetzt auch wieder ein und aus.
Und also jetzt schon, ging er erstmal ein.
Genau. Wow. ist im Prinzip auf offener Straße, also während einer Kundgebung, man weiß auch noch nicht von wem, ich habe es noch nicht gelesen, also über den Täter weiß man noch nichts, oder die Täterin, ist erschossen worden. Einfach so, also das, was sie bei Trump damals probiert haben, da in, wo war das?
In Butler.
Genau. Das hat jetzt wohl geklappt, ziemlich direkt, auch der ist sofort zusammengesackt, war auch relativ schnell dann wirklich verschieden. Sprich, die haben einen jugendlichen Rechtsaußen-Influencer einfach so abgebatzt.
Mhm.
Der lustigerweise übrigens interessanterweise vor irgendwann mal den Satz sagte, naja, die paar Toten durch Schusswaffen sollten uns nicht den zweiten Verfassungszusatz in Frage stellen lassen.
Ja, also wenn er ein schwarzer Jugendlicher in einem südlichen Bundesstaat gewesen wäre, dann wäre er gar nicht so alt geworden, wie er jetzt war. Also klar kann man da auch, es fällt einem schwer, da irgendwas Mitfühlendes zu sagen, weil der war ja anscheinend wirklich ein übler Typ.
Für die MAGA-Anhänger nicht.
Genau. Ja. Also weiß man, genau deswegen war er es ja. Also es ist natürlich eine polarisierte Gesellschaft und da ist natürlich zu bedauern, dass Einzelne zur Gewalt greifen und versuchen, die jeweilige Gegenseite zu erschießen. Und meistens trifft es eben die Gegenseite, meistens trifft es die Demokraten, auch schon neulich die frühere Parlamentsspeakerin von Minnesota.
Ja genau, weil ja eigentlich, also weil die Rechten ja, ich pauschalisiere jetzt hier wieder, aber die Rechten sind ja eindeutig gewaltbereiter.
Ja, die Waffendichte ist höher, also im Fall eines Bürgerkriegs hätten die schon die besseren Karten. Und ja, das ist insgesamt natürlich ja, beunruhigend, wie man so schön sagt. Aber ich weiß nicht, ich fürchte mich so ein bisschen vor dieser Beerdigungsfeier, wenn Donald Trump wieder ja, vom Leder zieht, also wer da alles schuld dran ist. Man ist ja nur nicht selber schuld an so einer Eskalation, aber alle anderen.
Die Frage ist, ob man da überhaupt noch zu, also ich meine, die es hören, hören uns ja eh, also die würden sich ja eh und alle anderen verdrehen da sowieso die Augen. Also ich weiß nicht, ob das in noch irgendeiner Form relevant ist.
Ja, nee, also ich glaube, das wird auch in ein paar Wochen wird das keinen mehr interessieren, außer wenn, ja.
Das wird morgen schon keinen mehr interessieren, aber, ja. Also es kommt jetzt drauf an, wer es war.
Vielleicht wenn es Joe Biden war, ist es interessant.
Genau. Vielleicht war es ja sogar jemand aus den eigenen Reihen.
Ja, das höchstwahrscheinlich nicht. Also, du meinst so wie im Tatort wäre es dann immer so. So ein Politiker wird erschossen und dann muss erstmal im ganzen Umfeld, alle sind korrupt, alle müssen wegen anderer Straftaten ins Knast und am Schluss war es ein ganz einfaches Eifersuchtsdrama. Genau. Oder so ein dummer Zufall oder so. Wie es halt so kommt im Leben.
Wer war es immer?
Der Gärtner? Nee.
Nein,
wer war es immer? Lars Eidinger war es immer.
So.
Jetzt muss man natürlich fragen, Herr Eidinger, wo waren Sie gestern Abend? So. Ja.
Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass Lars Eidinger eher auf Trumps... Egal. zum Abschluss, oder hast du noch was?
Der ist vor allem auf Putins Seite.
Genau, damit auf Trumps Seite. Genau. Apropos Putin, hast du mitgekriegt, dass sich Putin und Xi Jinping, da war ja das Mikro offen, dass sie sich über lebensverlängernde Maßnahmen unterhalten haben? Das macht einem ja Angst und Bange. Ne?
Naja, so die älteren Herren haben so ihre Hobbys, über die sie vielleicht ein bisschen zu öffentlich reden.
Ja, ist ja auch völlig okay. Gut, dann hätte ich jetzt noch...
Ich hatte also wir haben ja über die Wahl in Norwegen gesprochen letzte Woche und die ist jetzt ausgegangen und zwar tatsächlich wie erwartet die Arbeitspartei, also die Sozialdemokraten, die haben leicht dazugewonnen, während ihr Koalitionspartner des also Zentrumspartei, also das sind im Wesentlichen bäuerliche, also die haben stark verloren. Und die Linkspartei auch, weshalb die Regierungsmehrheit jetzt dahin ist. Und jetzt gibt es entweder die Möglichkeit, mit den Konservativen zusammenzugehen, was in Norwegen, glaube ich, noch nie passiert ist und deswegen unwahrscheinlich, oder eine sogenannte, und jetzt traue ich mich kaum, den Namen zu sagen, weil das dich wieder zu sehr ungern gemessenen Kommentaren verleiten lässt, aber die heißt, also so, alle Mitte-Links-Parteien so aufkehren und mit denen also sozusagen die Grünen, dann die Linken, da gibt es noch eine rote Partei und dieses Zentrum, also fünf Parteien, die würden Tutti-Frutti-Koalition heißen. Und ich weiß jetzt nicht,
wo du der Meinung bist, dass ich da einen blöden Kommentar ablassen sollte. Weiß ich jetzt nicht.
Ach Mensch, du kannst ja wirklich sehr gut imitieren. Ja, also wir lassen das mal dahingestellt. Ich habe quasi vorweggenommen, dass du jetzt was drüber sagen wirst und du hast mir den Gefallen nicht getan. Da danke ich dir schon mal dafür. Aber
Regierungsbild... Riecht zwei Länderpunkte?
Genau.
Ich würde 80% unserer Zuhörenden haben keine Ahnung, wovon wir gerade reden.
Ja, aber es ist in dem Fall ist es wirklich besser so. Also es ist an Tiefpunkten reiche Fernsehgeschichte des deutschen Privatfernsehens.
Das ist richtig.
Und das fing eigentlich damit an. Also genau. Das war so der erste Tiefpunkt. Ja.
So. Okay.
Und
also
jedenfalls die Regierungsbildung ist in ganz Europa anscheinend schwierig und so ein Friedrich Merz mit zwei Wahlgängen, das wird, glaube ich, der Normalfall werden in Europa.
Genau. Dann hätte ich jetzt gerne noch deine Meinung als politisch interessierter Mensch und vielleicht auch als Kollege. Und zwar, wir haben ja jedes Jahr bei uns über der Spielstätte so ein riesen Transparent vom Sommertheater hängen. Es bleibt immer sehr lange hängen, sprich es hängt noch. Müsste da jetzt runter. Wir überlegen, ob wir das durch was ersetzen, weil dahinter sind so Werbeprospekte von ganz alten Programmen. Also das modernste Programm, was da hängt, ist glaube ich von 2011. Und wir haben die jetzt irgendwie nie erneuert. Und da war jetzt immer transparent, zum Beispiel Mittagstisch transparent, den wir ja nicht mehr anbieten, weil der sich einfach nicht mehr lohnt oder noch nie gelohnt hat. Das hing da und jetzt müsste da. Und jetzt haben wir überlegt, im Zuge für die Landtagswahl irgendwas dahin zu hängen. Mhm. Am einfachsten wäre, wählen Sie nicht AfD. Aber das war uns billig. Außerdem schmeißen sie einem sofort die Scheiben ein. So, dann haben wir jetzt überlegt, wir sagen auf die Bühne ja immer, wenn wir über die AfD reden, so als Abschluss, wählen sie eine Partei, die sie wieder abwählen können. Also ob man große Landtagswahl, wählen sie eine Partei, die sie wieder abwählen können. Ob das vielleicht zu provokativ ist. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir das machen, dann lass uns bitte als Hintergrund Regenbogen nehmen. Also einen Regenbogen, so. Mhm. Und den Spruch, wählen sie eine Partei, die sie wieder abwählen können, in Frakturschrift zu schreiben.
Ja, also bei Thema Frakturschrift, da blutet ja mein Historikerherz, weil ja, es ja immer aber, gern als Nazi-Schrift hingestellt wurde und ja, man darf mal dran erinnern. Ja, nee, aber, du weißt es, aber wir sagen es ja auch Millionen anderen Hörern, beziehungsweise dem Pöbel, ja. Also, und die Nazis haben Anfang der 40er Jahre diese Schrift abgeschafft. Warum? Also nicht aus Nettigkeit, weil sie die selber, weil es anstrengend war, das zu lesen. Es ist ja wirklich fürs Auge anstrengender, selbst wenn man das gewohnt ist, sondern weil sie gesagt, na, eigentlich wollen wir die Welt beherrschen und dann müssen wir schon diese Antiqua-Schrift nehmen, weil die kennen die weltweit und die kennt man hier auch. Also man gab ja immer so, wenn man alte Zeitungsartikel liest und dann immer irgendwelche Fremdwörter, also französische oder lateinische oder so, die waren immer auch in dieser Antiqua-Schrift geschrieben. Oder manchmal sogar Namen, das eher nicht, aber man hat dann gesagt, so, das ist jetzt eine andere Sprache, da setzt man jetzt die andere Schriftart ein. Ja, also dann haben die Nazis gesagt, okay, dann trennen wir uns von unserer liebgewordenen Schrift. Ja, also das nur dazu.
Ja, ich weiß, aber es geht ja um Symbolik. Also Symbolik funktioniert immer Sender, Empfänger, so, genau. Und dann haben wir sogar noch überlegt, in der Frakturschrift nicht zu schreiben, bitte wählen Sie eine Partei, die Sie wieder abwählen können, sondern bitte wählen Sie PolitikerInnen, die Sie wieder abwählen können. In Fraktur. Ich weiß halt nicht, wo das hinführt. Also ich meine, machen wir uns nichts vor, die Auswirkungen werden relativ gering sein. Ja. Die Frage ist halt nur, ob man nicht vielleicht doch den einen oder anderen Stein in der Scheibe hat.
Aber das ist halt so, da frage ich mich, ja, klar kann das passieren, aber was wäre denn das Denkmodell dieser Person, die sich über sowas aufregt? Weil jeder ist ja für Demokratie.
Und die von der AfD erst recht.
Und klar, die wissen auch, dass ihr die AfD meint, wenn man mit einer Partei, die man nicht mehr abwählen kann. Aber wenn man selber AfD-Sympathisant ist, würde man natürlich leugnen, dass die übernächste Wahl abgesagt wird, sondern die würden ja sagen, ja, Demokratie, nein, das wird alles super laufen.
So denke ich ja eigentlich auch, aber andererseits, wir reden hier von AfD-WählerInnen.
Ja, und die, und wenn sie tatsächlich auch verstehen, dass es möglich ist, dass diese Partei Wahlen abschafft, das ist, wie gesagt, in Deutschland ja nicht so einfach, aber dann könnte man fragen, finden die das dann gut oder schlecht? Also,
ja, eben. Also ich bin da so ein bisschen mit mir noch im Zwiespalt. Mein Bruder ist völlig begeistert, unser einer Techniker auch.
Ich weiß gar nicht, klar, wenn man jetzt in der Frakturschrift noch mit diesem Gender-Sternchen rummacht.
Ich weiß gar nicht, ob es da nicht sogar eine Implosion gibt, des Raumzeitkontinuums.
Ja, ein Asterisk, das gab es ja früher auch, also im Zeichensatz.
Ja, aber doch nicht als Gender-Sternchen.
Nee, aber das sieht ja gleich aus. Das wird's geben, aber ich weiß nicht, ob der normale Spruch, weil der ist ja auch ein markanter Spruch und wenn ihr den eh immer auf der Bühne bringt, finde ich das als Markenzeichen einfach, glaube ich, besser, weil das erzählt sich dann vielleicht besser rum.
Ja. Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, das Ding da einfach nur so drüber hängen könnte man machen, aber ich finde es halt lustig, das in den Regenbogen dahinter zu machen und dann aber in Frakturschrift. Ich weiß, dein Historikerherz blutet, aber...
Nee, ach, Frakturschrift finde ich schon gut. Das ist immer nur dann gut, wenn... es gibt ja auch so Pseudo-Frakturschrift, manchmal irgendwelche altdeutschen Restaurants oder so, wenn dann
das Deutsche Haus in Dolle, das Deutsche Haus in Dolle, große Werbeplakat, Dolle ist ein Ort in der Nähe von Magdeburg. Ja. Deutsche Haus seit 1936 im Besitz der Familie Heiland.
Genau, und kein davor Scherz. Im Besitz einer anderen Familie mit einem etwas anders klingenden Namen.
Treppengeländer.
Ja, also, das Deutsche Haus würde mich gar nicht
stören. Familie Heiland, kein Scherz, die heißen wirklich Heiland. Ja. Wie das Haus seit 1936.
Doch, deutsches Haus tatsächlich, weil da das S natürlich in der Gefahr ist, also das mittlere, falsch geschrieben zu sein. Du weißt ja, dass das S in der altdeutschen Schrift, also in der Frakturschrift, zwei verschiedene Aussehensformen hat, nämlich das genau lange so, in der Mitte eines Wortes.
Und am Anfang und am Ende, so wie wir es heute kennen.
Na, am Anfang nicht.
Nee, nur am Ende, ne?
Am Ende jeder Silbe. Genau. Also da ist es dann ein rundes S und alle anderen S, zum Beispiel bei Deutsches, also SCH, ist es immer ein kurzes, also ein langes S, genau. Und das ist ja der Grund, warum man früher sagte, trennen nie ST, denn es tut ihm weh. Es war einfach vom Schriftsatz her, also die sogenannte Letter, die man dann irgendwo einsetzte, um sie in die Zeitung zu drucken, die waren so so dünn, also dieses lange S und das T. Das sind ja beides ganz dünne Lettern. Ja. Und es war sehr unangenehm, die, oder die gab es als Doppelbuchstabe, als Doppelletter zum Einsetzen. Und das war sozusagen, der Zeitungsredakteur hat in diese allgemeine deutsche Rechtschreibung von 1901 das rein verhandelt, dass man diese Doppelletter benutzte. Und das bei anderen, zum Beispiel SP, hat man es ja nicht gemacht, weil das P ein bisschen dicker ist. Genau. Also insofern, wenn schon Fraktur, dann bitte auch da, wo ein langes S nötig ist, auch ein langes S schreiben.
Bitte wählen Sie eine Partei, die Sie wieder abwählen können. Nee.
Da ist kein...
Das
kein
Sie, aber...
Nee, ja, das aber ist ja eh groß geschrieben.
Ja, nicht unbedingt, aber...
Doch, sehr, sehr, sehr unbedingt.
Naja, das Problem ist ja, dass ich das trotzdem nicht machen würde, weil die Leute sollen ja lesen, was da steht. Ich habe ja als Kind immer gedacht, weil auf Grabstein steht das ja immer, war das ja auch noch in Faktur teilweise, dass das ein F ist, logischerweise, so als Kind, wenn man das nicht kennt. Und darum möchte ich bitte das auf
meinem Grabstein. Wie als ob jemand die Zähne ausgeschlagen worden wären.
Genau, und dann man sagt, und ich möchte, dass auf meinem Grabstein das Wort unvergessen steht, aber mit F. Ich möchte, dass auf meinem Grabstein steht unvergessen. Weil ich als Kind immer dachte, da steht unvergessen. Und wenn ich sterbe, möchte ich stehen, Sebastian Hengstmann, geboren am 26. Oktober 1978, gestorben am 11.09.2025, unvergessen.
Ja, aber in Antiqua-Schrift mit zwei richtig lesbaren Fs. Nein.
Also. Nein. In Kurier oder in, in Antiqua. Oder in Kurier oder in Areal oder in.
Wir kennen ja beide einen.
In Comic Sans!
In Comic Sans! Ja, wir kennen ja beide einen sehr schlechten Steinmetz in Burg. Nein, das stimmt nicht.
Aber hör zu, der muss mir noch den Grabstein von meinen Eltern machen. Der ist noch nicht fertig. Also ganz ruhig jetzt. Dominik, wir lieben dich.
Nein, also dem traue ich nicht zu, dass er sowas macht. Aber so ein Discount-Metz, dem könnte man das
Polen,
vielleicht schon...
Die Polen. Ja, red mit Dominik mal alles die Polen. Man ist alles viel billiger.
Okay, vielleicht kennen Sie sich mit der deutschen Schrift nicht so aus, dann kann das klappen.
So, okay. Gut, jetzt sind wir...
Ich habe übrigens noch eine kleine Korrektur. Ich habe den Bahnhof Tempelhof, der ja von der Stütze lebt, habe ich falsch benannt. Das ist kein Kreuzungsbahnhof. Ich bin da nicht so oft. Ich habe den verwechselt mit Südkreuz und Schöneberg. Also da
warum solltest du da auch sein? Da kann man ja nicht aussteigen.
In Zukunft kann da nie wieder jemand aussteigen. Also,
natürlich nicht. Ja, die stehen die Stützen da, jetzt bleiben die auch da. Was glauben Sie denn?
Genau. So. Also, falls letzte Woche sich jemand gewundert haben sollte, der da in der Nähe wohnt, also, Entschuldigung, man kennt doch seine eigene Stadt manchmal nicht gut genug.
Ja.
So, lieber Sebastian, das war's schon wieder.
Gut. Finde ich auch und wir hören uns definitiv nächste Woche. Ich glaube, ist jetzt irgendeine Wahl am Wochenende? Nee, ich glaube, also zumindest nichts, worüber sich eine Sonderfolge zu machen lohnt. Nee. Erst wenn in Burkina Faso die nächste Parlamentswahl ist, werden wir hier eine Sonderfolge machen. Mhm. Ansonsten, wenn ihr was zu schreiben habt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier unter dieser Folge auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de. Falls ihr uns auf Spotify hört oder so, da kann man, glaube ich, auch kommentieren und bewerten und so. Da gucke ich aber nicht rein. Also macht, aber es... ist hier nichts für die Folge. Ja, alles klar, Timmann. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Ja, bis dann, Sebastian.